Sie bestreiten den Rechten die Krisendiagnose, nicht die Konsequenz, die die Rechten nötig finden, wenn die Krise existieren würde. Das führt zum allerletzten Gedanken, den ich vortragen will, dann bin ich erstmal fertig. Das heißt dann aber auch, je mehr die demokratischen Verwalter des Staates zu dem Schluss kommen, die Mittel dieser Nation sind wirklich in Gefahr. Also denk mal, zerfällt Europa, ist doch auch jetzt ein tägliches Thema in den Zeitungen. Brexit, jetzt machen die Italiener diese Abstimmung. Stellt euch vor, Le Pen gewinnt in Frankreich. Zerfällt Europa, ist mit der Wahl von Trump auf die NATO noch Verlass. Je mehr die offiziellen Verwalter des Staates selber Krisendiagnosen, fundamentale Krisendiagnosen stellen, desto mehr werden die Rechten salonfähig. Desto mehr ist die rechte Antwort die richtige Antwort. Und sie gelten höchstens noch als ein bisschen übertrieben. Insofern ist der Aufschwung der Rechten dann schon ein Indiz dessen, dass die Verwalter dieses Staates selber unsicher werden, ob der Erfolgsweg der letzten 60 Jahre überhaupt so noch fortzusetzen ist. Aber merkt mal, jetzt sind wir an einem ganz anderen Ende gelandet. Diese Sorgen sind nicht die Sorgen der Deklassierten um die Rente, sondern diese Sorgen sind die Sorgen der Staatsführer um den Staat und seinen Erfolgsweg. Und da merkt man, dass diese Leute, die dann von unten sich diese Politikangebote vorlegen und attraktiv erscheinen lassen, die sind dann nichts wie die Hampelmänner des nationalen Krisenbewusstseins von oben. Machen wir einen Schluss, dann können wir jetzt mal drüber reden.
Eine Frage, also dass Staaten mit Gewalt Grenzen gezogen haben und dass dieses nationale Bewusstsein erzeugt, das leuchtet ein, dass die sich darauf was einbilden und das als ihre Identität annehmen. Jetzt ist es ja aber so, dass die Rechten, egal ob AfD und der Vortrag heißt ja auch Rechtsruck in Deutschland und Europa, dass die einen Schulterschluss ziehen mit den britischen, mit den französischen, mit den amerikanischen Rechten.
Zum Teil mit Putin.
Genau, zum Teil mit Putin. Und jetzt, ich hatte die Frage vorher, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden. Ist es so, es gibt ja keinen, wie soll ich das sagen, kulturellen Souverän, wie es zum Beispiel einen nationalen Staat gibt, der das quasi per Gewalt einsetzt. Ist es so, dass die sich darauf was einbilden und diesen Schulterschluss ziehen, weil die spezifischen Nationalitäten durch die Ähnlichkeit der kapitalistischen Staatsform, ich sage jetzt mal zwischen Frankreich und Deutschland, dass man sich da ein kulturelles Bewusstsein drauf einbildet und sich deshalb abgrenzt als Europa, sage ich mal, von zum Beispiel der arabischen Welt?
Oder?
asiatischen würde ich wohl aushören.
Also. Die Frage hat so Anfang mit entweder oder, deswegen habe ich das fertig machen erwartet.
Okay.
Also eigentlich habe ich den Anfang der Frage so verstanden, wie wenn da ein Paradox formuliert wird. Nämlich, jetzt schließen sich die Nationalisten von England, Frankreich, Deutschland, meinetwegen dann noch Russland und so weiter zusammen. Und das ist ja schon ein Paradox, weil die Nationalisten, deren Kern besteht ja in, sie sehen die Selbstbezogenheit der Nation, den Egoismus der Nation in Relation zu ihrer Umwelt, von den Regierenden vernachlässigt. Sie sehen den zu wenig verfolgt, den nationalen Egoismus. Ja, wenn man die AfD nimmt und sagt, das sind lauter von den 68ern kulturell entkernte, internationalistisch denkende Eliten, Kosmopoliten. Ja, dann machen die denen den Vorwurf, die denken nicht genug an Deutschland, die setzen den deutschen Nutzen, den deutschen Vorteil im Verhältnis zu einer Umwelt, die prinzipiell feindlich ist. Nicht konsequent genug durch, sondern geben sich her für Weltprobleme. Ja, der Trump hat es sehr ausdrücklich gemacht. Amerika spielt immer den Weltpolizist und holt für die anderen die Kastanien aus dem Feuer. Ja, so fassen sie ihren eigenen Imperialismus auf. Ja, also sie beherrschen die Welt und fassen es auf, als sie tun der Welt einen Dienst und haben nichts davon. Und jetzt kommt er und sagt, er stellt Amerika ganz neu auf, make it great again. Und wie? Ja, indem er aufhört, für die Weltordnung zu sorgen und selber bloß noch den Egoismus der amerikanischen Nation als Konkurrent gegen andere Konkurrenten zu vertreten. Gut, jetzt haben wir erstmal die Fassung, ein Paradox. Ja, wie kommt es eigentlich, dass Nationalisten eine Internationale gründen? Ja, es ist paradox. Wenn man denkt, jetzt kommt die AfD und einigt sich mit der Le Pen auch über irgendwas. Aber was ist eigentlich das politische Programm der Le Pen? Der Kern heißt, sich frei machen von dieser Dominierung durch Deutschland. Frankreich muss den Euro abstreifen, denn dieses Geld ist das deutsche Geld, das ist viel zu teuer für Frankreich. Frankreich fährt besser mit einer eigenen Währung wieder. Und überhaupt muss Frankreich als diese große Nation sich aus der Dominierung durch Deutschland lösen. Jetzt kommen sie und haben gute Freunde bei der AfD. Was wollen da eigentlich die? Jetzt merkt man, es gibt Gemeinsamkeiten, ja? Aber die Gemeinsamkeiten sind negative. Beide Nationen oder in beiden Nationen fühlen sich die Nationalisten durch die supranationale Organisation Europas gefesselt. Also beide sind gegen Brüssel. Ja, so kann man eine Internationale der Nationalisten gründen. Brüssel unterdrückt uns alle. Man pflegt eine Weile die Vorstellung, man käme viel besser als Nation zurecht und sogar besser miteinander aus, wenn man keine verpflichtenden Gemeinsamkeiten eingerichtet hätte. Also so erklärt sich die Internationale der Nationalisten, was ein Paradox ist, aber was schon auch sein Gehalt hat. Ist nicht ohne Inhalt. Ich weiß jetzt aber nicht wirklich, ob das die Frage getroffen hat.
Also das mit den negativen Gemeinsamkeiten, das hilft schon mal, aber unabhängig davon ist es ja so, dass auch so Pegida diesen Abendlandcharakter, das ist ja etwas, was
europäische Identität.
Genau. Ja. Europäische Identität, obwohl ja die EU kritisiert wird und nicht als ein staatenähnlicher Souverän angenommen wird. Es ist ja nicht dasselbe. Ein moderner Nationalist sagt ja nicht wir Europäer und grenzt sich dann von den anderen Kontinenten ab, sondern er beruft sich ja auf den deutschen Souverän oder auf den französischen in der Abgrenzung zu Europa, beruft sich aber zusätzlich auch noch auf das vermeintlich kulturelle Erbe. Wie bringen Sie das, wie ist das zusammengebracht? Und da habe ich gedacht, das verstanden zu haben, vorhin mit dem Italien-Beispiel, in dem die spezifische Wirtschaftsweise in den europäischen Ländern und auch der Staatenaufbau mit der Gewaltenteilung, dass die so ähnlich sind, dass sich darüber diese Grenzen verschieben zu einem ähnlichen Bewusstsein davon, wie es sein soll.
Ja, ich glaube, auch da ist hauptsächlich der, ich glaube, auch das hat hauptsächlich den anti-islamischen Kern. Da ist die Negation, die Abgrenzung von dem, was man jetzt als das Fremde, das Unerträgliche, das, was unsere Sitten herausfordert, da hat man den Islam vor Augen. Und was steht dem gegenüber? Nicht Goethe, nicht deutsche Dichtung, ja? Sondern dem steht ja was die andere Weltreligion gegenüber und die von ihr geprägte Kultur. Das ist wegen dem, was man ausgrenzt, hat man eine Identität. Ob die, wenn sie erstmal an der Macht sind, nicht dann auch wieder entdecken, was man ja heute zum Beispiel inzwischen die Kroaten und die Serben, ja, 60 Jahre lang im selben Staat gelebt, dann diesen Separatismus entwickelt, inzwischen fest davon überzeugt, ein Kroate passt überhaupt nie zu einem Serben. In der Sprache sind sie so nah beieinander, dass sie überhaupt nichts übersetzen müssen. Verstehen sich bestens, aber mit denen geht es überhaupt nicht. Die Ukrainer und die Russen, 70 Jahre lang im selben Staat gelebt, kein Problem gehabt, hin und her geheiratet, überhaupt nicht mehr gewusst, wer ist. Von wegen Identität, ja, dann geraten die Staaten aneinander. Weil sie auch da der Meinung waren, jetzt ähnlich wie in der Europäischen Union jetzt, alle Seiten sind der Meinung, sie fahren durch die gemeinsame Großorganisation schlecht. Jede Seite denkt, sie käme besser weg, wenn sie auf eigene Rechnung gegen die anderen kalkulieren könnte. So, na und wozu führt es? Zu Krieg und so weiter. Und dann lernt auch der Ukrainer, dass er kein Russe ist. Aber wirklich, da folgen die Bürger den Staaten. So, mit dem Islam ist jetzt das anders, weil da hat man ja wirklich was anders vor sich. Erstmal hat man in Deutschland das vor sich, dass die Republik sich halt schon vor zig Jahren, vor vielen Jahrzehnten auch Muslime als Gastarbeiter reingeholt hat, da einen Bevölkerungsteil, der dauerhaft geblieben ist, gegründet hat. Jetzt gibt es den Islam in Deutschland und jetzt gibt es einfach eine Zuwanderung aus diesem kaputten Weltek, wo lauter Krieg ist und wo einfach Überleben schlecht geht. So, und jetzt ist hier die Vorstellung, die gehören nicht hierher, wird jetzt an ihrer Identität ausgedrückt. Man will sie nicht haben und jetzt wird gesagt, ihr Glaube ist unverträglich mit uns. Die leben richtig in diesem Wahn dieser Identität. Also das ist nicht eine Ideologie, die irgendwer erfindet und sagt sie dann rum, erzählt sie herum, ja, sondern das ist nationaler Wahn. Man glaubt es und lebt in dem. Und es geht so weit, dass die Leute sich unwohl fühlen, wenn da einer in einem Kaftan über die Straße geht. Die sagen, ich muss doch kein Minarett in meinem Stadtteil dulden. Dann erst mal fragt, was gibt es denn da zu dulden? Man bemerkt es überhaupt nicht. Neben dem nächsten Fabrikschlot gibt es auch noch ein Minarett. Ja, bitte. Und? Das Bewusstsein, wir sind wir und wir haben hier das Sagen. Wir, das deutsche Volk bildet hier das maßstabsetzende Kollektiv. Dieses Bewusstsein wird herausgefordert, sozusagen beleidigt, wenn andere andere Sitten hier praktizieren dürfen und es wird nicht mal verboten. Und die, die Staatsführung mit der Migration und mit den Flüchtlingsgeschichten im letzten Jahr und gerade die Merkel mit ihrem Spenk, die war ja auch früher eine totale Fernhalterin von Ausländern, von Einwanderern. Mit ihrem Schwenk, die hat wirklich gemeint, Deutschland ist jetzt dieses Land in der Mitte Europas. Die Deutschen müssen sich jetzt auch, müssen auch lernen, sich nicht als die Herren Europas, ja, aber als die Nation, die verantwortlich ist, ist für viel mehr als bloß für sich selbst, zu verstehen. Die Deutschen sollen sich ein bisschen als Deutsche, also national, ein bisschen zugleich übernational verstehen. Und die wollte diese Weltoffenheit, diese, wir sind eine globalisierte Republik und heute ist es eben so. Das wollte sie auch im Volk ein bisschen als Gewöhnung und als Brauch durchsetzen. Und da ist sie erstmal auf Widerstand gestoßen. Hat das Volk gespalten. Das halbe Volk ist ja dafür, versteht sich selber kosmopolitisch, hat nichts gegen Flüchtlinge, ist bereit. Viele sind ja auch bereit, da direkt einzugreifen und zu helfen. Sich für diese leichte Umdefinition des nationalen Selbstverständnisses auch mit einzusetzen. Und die andere Hälfte des Volkes sieht darin den Nationalverrat allergrößter Kategorie und lässt zum Widerstand. Schwierig, einen Beitrag so einzuleiten.
Ich bin Mensch und ich bin auch ein Bürger. Ich möchte aber kein Spießbürger sein. Und weil ich darum das verstehe, ich möchte auch nicht, dass Prioritäten verschoben werden, total verschoben werden. Was ist denn die Priorität? Wir haben eine Erde. Wir sind alle Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion. Jeder von uns wird geboren und jeder von uns muss auch sterben. Und das Leben ist begrenzt. Und in dieser Zeit haben wir die Möglichkeit. Und wie sieht es auf der Welt aus? Das ganze Thema AfD oder Flüchtlinge und die Waffen, was ist denn da? Es sterben 10 Millionen Menschen jedes Jahr auf der Welt. 100 Millionen Menschen, das ist schlimmer als jeder Krieg. 100 Millionen Menschen sind am Verhungern. Der deutsche Etat für unsere Verteidigung beträgt 100 Milliarden plus mit den Kosten, die wir hier zahlen für unsere amerikanischen Freunde. Mit diesen 100 Milliarden plus könnte man jedem Menschen, der verhungert oder der auch nur hungert, 1000 Euro im Jahr geben. Mit 30 Euro, 40 Euro pro Monat können Sie einen Menschen in Indien und in der Welt, wenn dann gut ernähren. Das heißt, Sie könnten E-Geld nicht nur jedem Menschen vor dem Hunger oder Querhunger setzen, sondern gar nicht mit Infrastruktur aufkommen. Und da brauche ich gar nicht zu reden, ob die AfD schlecht ist oder nicht. Ich brauche nur zu sagen, was ist hier los? Etwas, worüber streiten wir uns? Und jeder Migrant, der herkommt, der nicht wirklich integriert und abhängig hier bleibt, kostet uns so viel, wie wir 100 Leute in Indien direkt vor Ort helfen können. Und nicht, das ist nicht missverstanden. Wenn jemand Asyl braucht, sofort, das ist kein Kinderkind. Ja? Darum geht es gar nicht. Es sind nur die Prioritäten da. Und eine Nation, wo wir uns unterhalten, wir bedienen alle derselben Sprache. Und gehen Sie doch mal, ich bin doch hier in Hamburg, gehen Sie doch mal auf den Steinland spazieren, dann sehen Sie, Sie können sich nicht unterhalten, weil da wird nicht eine Sprache gesprochen, da wird x Sprachen gesprochen. Und ich kenne Afghanen, die seit 16 Jahren wohnen, die wirklich traurig sind, dass ihr Kind in der Schule kein Deutsch lernt, weil zu viele Sprachen von verschiedenen Sachen da sind. Und das ist nicht die Aussage. Das heißt, wenn man aus der Reihe kommt, dann sollte man auch sagen, okay, dann kostet uns das Geld und das nehmen wir in die Hand. Und für jeden, der hier reinkommt, nehmen wir 100.000 Euro in die Hand und tragen die Verantwortung. Also das bedeutet etwas. Und wir können
Frankreich gemeldet ist, da manche Stellen noch haben 10% noch die Englisch sprechen, der Rest nicht. Und dann sehen Sie, da gibt es keine Bürgerverantwortung mehr, da passieren Dinge, wo Sie sagen, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Denn da wird auch nichts für die Umwelt getan, weil es ja keine soziale Kontrolle und soziale Interdependenz und Austausch geben kann. Das ist echt ein guter Zusammenhang. Sie möchte nicht verstanden werden, dass ich jetzt den Regeln in der Kritik gar nicht. Es geht um Humanität, aber da sollte man auch klar denken. Danke.